mich mit euch heute teilen möchte, liegt mir schon seit längerem am Herzen und es hat was zu tun mit diesem kurzen Vers aus dem Vaterunser. Der Herr baut sein Reich mitten unter uns und das tut er schon seit 2000 Jahren, vielleicht noch schon länger. Und letzte Woche am Mittwoch ist das Glaubensseminar zu Ende gegangen. Ist da jemand unter euch, der da mit dabei war und der sich da Jesus anvertraut hat? Ihr habt die beste Entscheidung eures Lebens gemacht. Ihr seid Teil dieses Reiches geworden, das unser Herr jetzt auf Erden baut. Und wir haben vor einiger Zeit 25 Jahre Ichthys-Gemeinde gefeiert. Und diese Gemeinde ist auch so ein Werk des Herrn, das er durch seinen Willen hat entstehen lassen. Und dieser Weg ist gepflastert gewesen und wird in Zukunft auch so weitergeführt werden mit vielen, vielen Wundern. Das kann man nachlesen, da gibt es sogar ein Büchlein drüber. Aber ich möchte jetzt zurückkommen auf das, was Gott und Jesus mit uns persönlich gemacht hat, über diese Zeit von 25 Jahren haben wir einige Zeugnisse gehört in den letzten Gottesdiensten, die sehr auferbauend waren, wo man sehen konnte, was da gewachsen ist. Ganz am Anfang, wie unsere Gemeinde gegründet wurde, gab es ein Bild von einem Baum, der gepflanzt wurde als neuer Baum im Reich Gottes. Und dieser Baum ist gesegnet worden bis jetzt mit vielen Früchten und wird, bin ich mir ganz sicher, weiterhin gesegnet werden in Zukunft. Viele von uns, die von ganz am Anfang dabei waren, für die war es so, dass dieser Schritt in dieses neue Gebilde da, das Gott geschaffen hat, dass dieser Schritt etwas gekostet hat, sich auf das Neue einzulassen. Und damals gab es immer wieder auch diesen Vergleich oder dieser Vers, der in der Bibel steht, von dem Gamaliel, der in der Apostelgeschichte da redet von einem, wo die Jünger unter Druck geraten und wo die Pharisäer gesagt haben, naja, schauen wir mal, was das wird. Ist es von Gott, dann wird's was werden. Ist es nicht von Gott, na, dann wird die ganze Geschichte so wieder vergehen, so wie sie halt angefangen hat. Aber es ist von Gott und es ist geworden und es wird weiter ausgebaut werden, das Reich unter uns. Und wir sind da mittendrin. Ich vergleiche das jetzt mal mit einer wirklichen Baustelle. Da gibt es einen Architekten. Das ist in unserem Fall, denke ich, Gott Vater. Er baut sein Reich. Dann gibt es einen Bauherrn, der regiert und bestimmt. Das ist in unserem Fall Jesus, der Herr über Himmel und Erde und über sein Reich. Und dann gibt es noch auf dem Bauplatz, dann gibt es einen Baumeister, den Polier, der die Leute einteilt und mit Arbeit belegt und schaut, dass sie das richtig machen. Das ist der Heilige Geist, der uns zur Verfügung steht und von dem geschrieben steht, dass er Lehrer ist, dass er Tröster ist, dass er einfach sich um unsere Alltäglichkeiten kümmert. Und durch diesen Heiligen Geist hat, denke ich, schon so mancher seine persönlichen Grenzen überschritten und Dinge getan, die er vorher nicht für möglich gehalten hätte. Darum gilt das Wort auch, der Heilige Geist ist es, der mögliche Dinge unmöglich macht, aber auch unmögliche Dinge möglich macht. Und das ist immer wieder so aufbauend, wenn man in einer Situation ist, wo man so nicht recht aus- und einweiß. Diese Früchte des Heiligen Geistes, die uns da offen stehen und sichtbar werden, ist zum Beispiel auch die Unitas Lernwerkstatt, die jetzt vor einigen Jahren entstanden ist. Ein Projekt, das eindeutig zum Bau des Reiches Gottes gehört, wo daher viele Leute gerufen hat, auch am Anfang sicher mit etwas Bangen, wie denn das gehen wird. Und es ist ein großer Segen daraus entstanden. Wenn man aber ein bisschen rausschaut aus der Gemeinde, mich hat zum Beispiel sehr, sehr beeindruckt der Jesusmarsch 2014, wo so viele Leute an einem besonderen Ort in der Bundeshauptstadt Wien am Ring, auf der Ringstraße marschiert sind, aus unterschiedlicher Herkunft. Und alle waren geeint in einem Geist und haben Jesus an die Spitze gestellt. Ähnlich, vielleicht habe ich es noch stärker empfunden, war der Christustag 2015 in Oberösterreich, wo wirklich proklamiert wurde, dass es Einheit gibt in Jesus und dass der Bau des Reiches Gottes eigentlich nicht aufzuhalten ist. Und es war so eine, für mich persönlich, eine Atmosphäre des Heiligen Geistes spürbar, wie ich sie eigentlich noch nie vorher erlebt hatte. Das war für mich so ein bisschen wirklich Reich Gottes auf Erden schmecken, so außerhalb auch der Gemeinde, überregional und österreichweit. Und dann gab es noch eine Taufe von jungen Männern, zwei Taufen von jungen Männern, die innerhalb von ein paar Wochen stattgefunden haben. Ich habe mich so irgendwie zurückversetzt gefühlt in die Zeit der Apostel, wo wirklich Leute erkannt haben, wo der Heilige Geist den Finger auf den Punkt gelegt hat und Menschen erkannten, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und das auch durch ein sichtbares Zeichen dann vor aller Öffentlichkeit getan haben. Der Helmut hat vor einigen Wochen in einer Predigt einmal gesagt, dass Gott Dinge beschleunigt in unserer jetzigen Zeit. Dass er den Eindruck hat, dass manches schneller geht, dass Veränderungen kommen werden. Das sind Dinge, auf die wir zugehen. Aber ich möchte jetzt gern noch einmal einen Sprung zurück machen, so in die Zeit der Apostel. Als ich als junger Christ vor vielen Jahren mit der Bibel, mit dem Lesen der Bibel begann, da habe ich zuerst das Johannesevangelium gelesen und das hat mich wirklich, wirklich sehr berührt. Aber gleich anschließend an das Johannesevangelium, da kommt die Apostelgeschichte. Und da ging es wirklich um die praktische Ausführung des neuen Glaubens, wenn ich so sagen darf. Das Leben der Leute, die da jetzt an Jesus gläubig wurden und die ja keine Praxis, keine Erfahrung und im Grunde genommen nichts hatten. Sie hatten nicht einmal das geschriebene Wort, sondern nur das Überlieferte und das, was sie vielleicht persönlich erlebt haben mit Jesus und mit den Aposteln. Und wenn man da hineinschaut in Apostelgeschichte 1, 4 bis 8, da heißt es, als er nun zum letzten Mal mit ihnen zusammen aß, gebot er ihnen, nicht aus Jerusalem wegzugehen, sondern auf die von ihm verkündete Verheißung des Vaters zu warten. Denn, so sagte er, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet in wenigen Tagen im Heiligen Geist getauft werden. Bei diesem Zusammensein fragten die Jünger ihn, Herr, stellst du dann die Königsherrschaft für Israel wieder her? Er antwortete, es ist nicht eure Sache, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seinem Ratschluss festgelegt hat. Aber wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und meine Zeugen sein in Jerusalem, wie in ganz Judäa und Samaria, ja, bis an das Ende der Erde. Das war eine Aussage vor 2000 Jahren. Und in dieser Zeit hat Gott seinen Heiligen Geist immer wieder Menschen gegeben und hat sein Reich gebaut. Heute Morgen ich wusste, dass der Helmut auf einer Konferenz in München ist. Ich wusste aber nicht, was es dort gibt und so weiter. Und ich habe vom Ernst erfahren, die mittlerweile jetzt auch dorthin gefahren sind. Die Konferenz nennt sich Global Gathering. Ist eine große Sache in München, die im Olympiastadion stattfindet. Also da kommen sicher einige Leute zusammen. Ich wusste nicht, dass das gleiche Thema ist, wie das, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat für heute. Und wenn man da zurückschaut in die Apostelgeschichte, was da passiert ist, als der Petrus gepredigt hat, und in der Apostelgeschichte 2, 37 bis 42, wird uns das geschildert. Da heißt es, als sie das hörten, was der Petrus gesagt hatte, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln, liebe Männer und Brüder, was sollen wir denn tun? Das ist das, was der Helmut auch bei der letzten Taufe in den Vordergrund gestellt hat. Petrus sagte zu ihnen aber, bekehrt euch, ein jeder von euch lasse sich taufen im Namen Jesu Christi, zur Befreiung von den Sünden, dann werdet ihr das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt ja die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, welche der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Am Glaubensseminar letzten Mittwoch ist so ein Ruf ausgegangen und es ist eine große Freude und ein Fest im Himmel gewesen über jene, die da Ja gesagt haben und sich auf dieses neue Leben eingelassen haben. Aber weiter wird uns berichtet in der Apostelgeschichte, wie denn das dann weiterging damals. Man muss sich auch immer die Lebensumstände der Leute damals vor Augen halten. Da heißt es, täglich kamen sie einmütig im Tempel zusammen und brachen das Brot in den Häusern. Ihre Mahlzeiten nahmen sie mit Freuden und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und ließen Güte walten gegenüber dem ganzen Volk. Der Herr aber führte der Gemeinde täglich neue Glieder zu, die gerettet wurden. Also dieses alltägliche Leben war geprägt vom Heiligen Geist. Die mussten natürlich zu ihrem Broterwerb ihre Berufe ausüben und fleißig arbeiten, weil die Lebensumstände damals waren sicher nicht so einfach. Aber sie haben diese Gemeinschaft gepflegt. Und diese Gemeinschaft im kleinen Kreis, die hat der Heilige Geist benutzt, um das tägliche Leben dieser Leute zu ordnen, zu führen. Alle die im Alltag auftauchenden Dinge in seinem Sinne mit den Leuten durchzuführen. Und wenn wir dann weiter schauen, diese Gemeinde ist ja gewachsen, es steht ja oft genug da, der Herr führte neue Leute dieser Gemeinde zu. Und da kann man auch wieder in der Bibel nachlesen, in der Apostelgeschichte 6, 1 bis 4, heißt da, in der Zeit, als die Anzahl der Jünger stark wuchs, wurden die Gläubigen aus den griechischen Sprachgebieten stammten unwillig über die Juden, weil ihre Witwen bei den täglichen Almosenverteilungen übersehen wurden. Also da gab es schon zwischenmenschliche Reibereien, die gibt es halt überall, wo wir zusammen sind. Die 12 beriefen darum eine Versammlung der Jünger ein und sagten, es ist nicht gut, dass wir den Dienst der Verkündigung zurückstellen, um auch die Verteilung der Almosen auszuführen. Seht euch, liebe Brüder, nach 7 Männern aus euren Reihen um, die einen guten Ruf haben, die voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Wir wollen diese mit diesen Aufgaben betrauen. Wir aber wollen uns weiter dem Gebet und dem Dienst der Verkündigung widmen. Also es war dann sehr bald notwendig, dass sich die Gemeinde organisiert hatte. Und wir können es hier nachlesen. Die Dienste wurden verteilt nach bestimmten Kriterien, damit alles im Sinne des Heiligen Geistes weitergeführt wird. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen in unsere Gemeinde, es gibt unzählige Dienste. Es gibt vom Büchertisch über Kinderdienst, über den Reinigungsdienst des Hauses und viele andere Dinge, ganz, ganz wertvolle Dienste, die das einfach das Zusammenleben der Gemeinde ermöglichen. Und wenn man jetzt ausrichtet sich auf die Zukunft und auf den Bau des Reiches Gottes in die Zukunft hinein, dann ist der Kinderdienst eine ganz, ganz wertvolle Sache. Es gibt den Kinderdienst in unserer Gemeinde schon von ganz Anfang an, weil die Kinder, unsere zukünftige Generation, wirklich das Wertvollste sind, das wir haben, um das Reich Gottes zu erweitern, zu vergrößern. Aber wir müssen uns über eines klar sein, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Und jedes von diesen wunderbaren Geschöpfen muss für sich selber den Weg finden zu Gott. Und wir dürfen Wegbegleiter sein. Wir dürfen vielleicht hinweisen und mithelfen. Aber das ist nichts Neues. Das gab es schon ganz am Anfang, wo die Bibel geschrieben wurde, im 5. Mose, im Kapitel 6, in den Versen 4 bis 7, da steht geschrieben, wo haben wir denn das jetzt da? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft liebhaben. Diese Worte, die ich euch heute anbefehle, seien dir ins Herz geschrieben. Präge sie auch deinen Kindern ein und rede zu ihnen davon. Denn wenn du in deinem Hause sitzt oder wenn du auf der Wanderung bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, du sollst sie dir als ein Gedenkzeichen auf deine Hand binden und sie als Mahnzeichen auf deiner Stirn tragen. Also da geht es schon darum, dass dieses Wort an die Kinder weitergegeben wird. Dass es den Kindern bewusst gemacht wird, wer Gott ist und was er mit ihnen vorhat. Wir waren im letzten Sommer in der Ramsau am Dachstein und da gab es einen furchtbaren Regentag und wir wussten so nicht recht, was wir anfangen sollten und haben das Heimatmuseum dort besucht. Und die Ramsau am Dachstein ist ja bekannt als urevangelisches Gebiet, wo auch Geheimprotestantismus praktiziert werden musste in Zeiten der Verfolgung. Und in diesem Heimatmuseum war eine Szene dargestellt, wo der Hausvater jeden Abend mit seiner Familie, mit seinen Kindern die Bibel gelesen hat und es ihnen erklärt hat, worum es da geht. Und das hat mich also sehr berührt, weil das ja dort im Geheimen passieren musste, weil es ja nicht offiziell erlaubt war. Und das hat aber die Menschen dort geprägt und es ist eine damals von Gott angezeigte Methode gewesen, den Kindern das Evangelium weiterzugeben. Letzten Sonntag war im Bibel-TV am Abend ein Gottesdienst und da hat ein junger Mann gepredigt und der hat dann erzählt, dass er halt es am Herzen hatte, Erlebnisse mit Gott seinen Kindern weiterzugeben. Und der hat eine 6-jährige Tochter und am Abend vor dem Schlafengehen hat er ihm eine Geschichte erzählt, was er so halt in den letzten Tagen mit Gott erlebt hat. Und das kleine Mädchen wurde dann immer ganz neugierig und hat von seinem Vater gefordert, jeden Tag möchte sie eine Geschichte hören. Nur hat er dann gesagt, bald sind ihm die Geschichten ausgegangen. Und er hat sich wirklich anstrengen müssen, nachzudenken, was habe ich heute mit Gott erlebt? Was kann ich meiner kleinen Tochter weitererzählen? Und das war für den jungen Mann ganz schöne Herausforderung, weil man einfach während des Tages im Alltag vielleicht gar nicht wahrnimmt, was Gott so alles tut, was wir erleben dürfen mit ihm. Und wenn wir unseren Kinderdienst anschauen in unserer Gemeinde, da geht es ja von den ganz, ganz Kleinen in der Spielgruppe los bis hinauf zu den jungen Erwachsenen. Und ich bin in dem Kinderdienst schon ziemlich lang tätig. Und der Huber Ernst und ich, wir haben jetzt schon 2 Jahre ganz spezielle Experten zu betreuen. Das sind die Burschen zwischen 10 und 14. Eine ganz, ganz, ganz liebe Truppe. Aber wir mit unserem Alter, wir repräsentieren da eine Zeit, in der ein Leben ohne Smartphone auch noch möglich war. Und vielleicht sehen Sie uns so ein bisschen als Dinosaurier, ich weiß es nicht, das hat's uns nicht, Sie haben es uns noch nicht gesagt. Aber wir sehen unseren Dienst dort auch so ein bisschen, die Burschen so aus der virtuellen Welt herauszuführen und sie mit Gottes wunderbarer Schöpfung zu konfrontieren, immer wieder. Und ich denke, dass in allen diesen Diensten, in allen Gruppen, wo die Kinder betreut werden, der Heilige Geist bestimmte Schwerpunkte austeilt, die für den Weiterbau seines Reiches wichtig sind. Und der Heilige Geist baut auch sein Reich in den Hauskreisen. Und jetzt möchte ich da ein bisschen Werbung machen für die Hauskreise. Wir dürfen jeden Sonntag zusammenkommen und in aller Freiheit und mit großer Freude Gottesdienst feiern. Aber unser Einzugsgebiet geht von Wien über St. Pölten bis Mürzzuschlag. Und das, was ich da vorhin vorgelesen habe, über das tägliche Zusammensein, das geht ganz einfach nicht, wenn die Leute so weit auseinander wohnen. Aber von Beginn an hat Gott in unserer Gemeinde, es wollen, dass Hauskreise eingerichtet werden. Das sind diese kleinen Zellen, wo ein paar Leute regelmäßig zusammenkommen und über ihre Alltäglichkeiten mit Gott Zeit haben auszutauschen. Wo natürlich Lobpreis gemacht wird, wo man sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, aber wo auch Zeit ist für die Dinge, die im großen Rahmen im Gottesdienst einfach nicht möglich sind. Und gerade im Alltag ist es ja oft so, dass wir mit Dingen konfrontiert werden, wo wir gerne den Rat eines Mitchristen haben würden, wo man Entscheidungen treffen muss, wo man vielleicht ein bisschen in die Zukunft planen muss und gerne die Sichtweise eines anderen dazu wissen würde. Und mir hat das sehr, sehr oft schon einen ganz anderen Blickpunkt verschafft über eine Sache, wenn ich mit jemand darüber geredet habe und diese Person vom Heiligen Geist einfach ein Wort für mich bekommen hat. In der Apostelgeschichte haben wir gehört dann auch, dass diese Christen, diese ersten Christen, eigentlich angesehen waren in der Gesellschaft, bei den Menschen rundherum, weil dort gezeigt wurde, dass die Liebe zueinander eigentlich viele, viele Dinge verhindert und das Zusammenleben unter diesen Christen war für die Umgebung ein Vorbild. Und alle diese Dinge, die im Kinderdienst, in den Hauskreisen, auch im Gottesdienst vom Heiligen Geist uns gezeigt werden, haben den Zweck, sein Reich zu erweitern, in uns selber drin, uns stabil zu machen in unserem Glauben und in unserem Vertrauen, aber auch uns lebenstüchtig zu machen. Und diese Lebenstüchtigkeit, die vom Heiligen Geist kommt, die ist es, was das Reich Gottes stabil macht. Ich denke mir so oft, ja, das Reich Gottes, wenn wir da uns vielleicht noch ein bisschen was vom Himmel dazu vorstellen, das ist relativ weit weg von der Realität. Wenn wir am Dienstag jetzt wieder arbeiten gehen und uns in die Mühen des Alltags hineinwerfen müssen, dann geht das oft ein bisschen verloren. Aber der Herr baut sein Reich nicht umsonst mitten mit uns, mitten in dieser Welt, weil er einfach uns als Zeugen benutzen möchte. Und wenn wir uns umschauen, Veränderungen passieren um uns herum sehr rasch und sehr viele. Und diese Dinge, die kommen oft mehr oder weniger unangekündigt. Manche kommen unangekündigt. Manche Dinge, von denen hört man das, was kommen wird, von Experten, von Fachleuten aus der Wirtschaft, von Fachleuten, also nicht von Politikern, sondern von Politikwissenschaftlern, die sich Gedanken machen, die Vergleiche ziehen mit der Vergangenheit und Entwicklungen vielleicht so voraussagen, was auf uns zukommen könnte. Dinge, die wir täglich in den Zeitungen lesen, bewegen uns. Vielleicht beunruhigen sie uns, weil wir menschliche Erfahrungen haben, die uns ein gewisses Bild von der Situation geben, die uns auch so irgendwo eine Vorstellung geben, ja, wie kann das weitergehen, was wird da passieren und so weiter. Ich bin über 40 Jahre in der Industrie tätig und darf sehen jetzt in den letzten paar Jahren, dass Entwicklungen im Gang sind, die, man hört überall, Gewinnmaximierungen durchgedrückt werden in einem mehr oder weniger, fast schon mehr, harten Maß, dass man kaum mehr über 3 Jahre hinaus irgendwas plant und dass Investitionen ja nur spontan eingesetzt werden, wenn es wirklich erst notwendig ist, aber in Vorausplanung oder Vorausschau nicht wirklich großartige Dinge passieren. Wenn man bis vor kurzem die Zeitungen angeschaut haben, die waren voll von Staatsschulden und so weiter. Alle diese, unsere hochentwickelten Staaten haben immense Schulden, die irgendwann einmal bezahlt werden müssen oder in irgendeiner Krise enden. Aber was hat das jetzt alles mit dem Reich Gottes zu tun? Wenn man sich das anschaut, was uns die Bibel berichtet, dann ist das Reich Gottes ein Reich der Ordnung, wo er seine Ordnungen einrichtet, wo wir hineingeführt werden durch den Heiligen Geist in dieses Zusammensein, in dieses gottgewirkte Zusammensein. Und das schließt das Wirtschaften nicht aus, das schließt das Arbeiten nicht aus, sondern es ist ein Teil davon. Und ich denke mir immer wieder, wenn so Ereignisse in den Medien hochkommen und man nicht so recht weiß, was damit zu tun ist, frage ich mich, wie würde denn damit umgegangen werden im Reich Gottes, wenn das jetzt schon komplett fertig wäre. In der Bibel gab es mehrere Dinge, wo bestimmten Menschen von Gott gesagt wurde, was sie im Krisenfall zu tun hätten. Da gibt es diese wunderbare Geschichte vom Josef. Der Josef wurde von dem Pharao geholt, um einen Traum zu deuten. Gott hat dem Pharao was gezeigt und der Pharao war damals ja ein Herrscher eines fast Weltreiches, könnte man sagen, weil Ägypten war damals sehr, sehr mächtig. Und er konnte mit diesem Traum nichts anfangen und hat den normalen Weg genommen, hat seine Berater zusammenkommen lassen und hat die eben befragt. Und da waren auch alle möglichen Zauberer und solche Scharlatane dabei. Und die konnten nicht wirklich was anfangen damit, bis man auf den Josef aufmerksam wurde. Und der hat dann von Gott gegeben die Antwort bekommen. Und die ging auch dem Pharao mitten durchs Herz. Und was war die Folge dann? Er hat den Josef so zum Chef gemacht, gleich nach ihm, steht in der Bibel. Er war so mächtig, außer den Thron, den gab er ihm nicht. Aber gleich danach kam der Josef in seiner Macht, die er vom Pharao bekommen hatte. Und was hat der Josef dann gemacht? Der hat gemäß dieses Traumes begonnen, die Versorgung Ägyptens zu organisieren. Das waren ja immerhin 7 Jahresperioden, die da angesprochen wurden. Und der musste ja die entsprechenden Baumaßnahmen setzen, um diese Vorräte zu lagern, so zu lagern, dass sie die ganze Zeit aushalten konnten, dass sie nicht verdarben. Und das hat er dann gemacht. Dadurch, dass er von Gott her gewusst hat, was auf die Ägypter zukommt. Und was war der Effekt davon? Die Hungersnot konnte überstanden werden. Das, was der Josef gemacht hat, war großer Segen für das ägyptische Volk, aber wir können es auch nachlesen für viele andere angrenzende Völker, die dort Getreide kaufen konnten und somit überleben. Ein anderes Beispiel, das jeder kennt, ist der Noah. Da hat Gott eben auch genau gesagt, was er tun soll. Und nachdem der Noah vermutlich kein Zimmermann war, der im Schiffsbau versiert war, hat er ihm auch ganz genau gesagt, wie er denn diese Arche bauen soll. Mit welchen Materialien, wie groß, wie breit, wie dick die Pfosten sind und so weiter. Ganze Menge Angaben gibt es da. Und der Noah hatte dann mit seiner ganzen Familie die Sintflut überlebt. Und jetzt mache ich wieder einen Sprung zurück in unsere Gegenwart. Zum Noah und zum Josef. Das waren Leute, die waren sehr stark mit Gott verbunden. Männer Gottes, können wir lesen. Die haben voll auf Gott vertraut in allem, was sie taten. Und hatten von Gott her Weisheit bekommen. Es heißt nämlich, in den Sprüchen kann man es lesen und im Psalm 111 im Vers 10 heißt es, die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Und das lässt sich auch verkehrtum anschauen. Wo keine Ehrfurcht vor Gott ist, da ist auch keine Weisheit. Und so wie die Berater des Pharaos mit dem Traum nichts anfangen konnten, weil sie einfach diese Weisheit nicht hatten. So ist es eben, wenn Gott die Weisheit nicht gibt, die richtige, dann ist sie nicht da. Und wenn man sich jetzt umschaut, und wir stehen jetzt in diesen Zeiten, wo Umbrüche um uns herum passieren, wo Dinge laufen in einer Geschwindigkeit und in Ausmaßen, die wir eigentlich selber noch nie erlebt haben, dann geht es da auch um Ordnung und um Kontrolle oder kontrollierte Prozesse. Und wenn was aus der Ordnung läuft und wenn was aus der Kontrolle läuft, dann ist das Chaos nicht weit weg. Und wir haben als Gemeinde den Spruch einmal zugesprochen bekommen aus Jeremia 29, die Verse 7 bis 8, wo es heißt, Suche der Stadt Bestes. Das war also für Wiener Neustadt oder ist nach wie vor gültig für Wiener Neustadt. Aber ich denke, das lässt sich auch ausweiten auf ganz Österreich. Und wenn wir der Stadt Bestes oder des Landes Bestes suchen, dann heißt es in erster Linie Gebet. Und Gebet für Leute, die Verantwortung tragen. Jetzt ist morgen Staatsfeiertag, 26. Oktober. Da gab es schon mal Gebete für Österreich in der Vergangenheit, die zum Hauptthema hatten, dass Gott in diesem Land wieder den rechten Platz bekommt, dass Jesus auch sein Reich bauen kann. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und alles das, was mit unserem Christsein zusammenhängt, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben. Das soll uns große Dankbarkeit hervorbringen. Aber die Weisheit, die zur Führung notwendig ist, die scheint auszugehen. Und da gibt es im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 2, eine Stelle, die sich damit beschäftigt, wo es heißt, da sind die Christen halt zusammen und da heißt es, nun ermahne ich zuallererst mit Bitten und Gebeten, Fürbitten und Dankgebeten einzutreten für alle Menschen. Und jetzt kommt es, für die Könige und alle, die eine obrigkeitliche Stellung haben, damit wir in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit ein ruhiges und stilles Leben führen können. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch, nämlich der Mensch Jesus Christus. Und dann geht's weiter. Das ist ein Aufruf, der vor 2000 Jahren geschehen ist, um für Verantwortungsträger einzutreten. Und da geht es um das Gebet, um Weisheit für diese Menschen, die mit Sicherheit in vielen Punkten irgendwie ohnmächtig dastehen und vielleicht enorm leiden drunter, weil sie nicht wissen, was zu tun ist. Und wenn wir vielleicht morgen den Staatsfeiertag dazu benutzen, wenn wir daran denken, wenn wir die Zeitung lesen oder wenn wir die Nachrichten hören oder wenn Sendungen im Fernsehen kommen, wo eben der Staatsfeiertag im Mittelpunkt steht, das zum Anlass zu nehmen, um für unsere Obrigkeit, lassen wir es einmal so stehen, zu beten, um Weisheit zu beten, damit die Dinge um uns herum in einer von Gott geführten Weisheit angegangen werden können. Die Kinder, unsere Kinder, denen wir das Wort Gottes nahe bringen, Das ist die zukünftige Generation, die den Bau des Reiches Gottes weiterführt. Und alle Väter, die Kinder haben, alle Mütter, die Kinder haben, denen möchte ich zusprechen, dieses Wort aus dem 5. Mose daheim zu praktizieren, dass sie sehen und auch die Geschichten zu erzählen, ihnen, was die Eltern mit Gott erlebt haben, damit sie fest werden und gut dastehen. Und wenn Gott sein Reich baut, dann baut er es mit uns und durch uns. Und wir dürfen so dankbar sein, dass da niemand ausgenommen ist. Und dass das einfache Gebet für bestimmte Dinge genauso wertvoll ist wie die Leitung einer großen Konferenz oder Ähnliches. Und so möchte ich jetzt schließen mit einem Gebet für unsere Obrigkeit und anschließend dann möchte ich den Daniel bitten, ob wir das Vaterunser singen könnten, wo mich diese zwei Verse für diesen heutigen Morgen angesprochen haben. Herr Jesus, du baust dein Reich mitten unter uns und jeder, der da sitzt, ist Teil dieses Reiches, ist in diesen Bauprozess mit einbezogen. Und jeder Handgriff, jedes Gebet, alles, was in deinem Namen getan wird, ist wertvoll. Und du bedankst dich persönlich bei jedem Einzelnen. Aber wir bringen auch das, was im 2. Timotheus, im 1. Timotheus da steht, zu dir. Wir treten für unsere Verantwortungsträger ein, dass du ihnen Weisheit gibst. Wir beten für alle, die andere Menschen führen, sei es in der Ausbildung, in Schulen oder in Unternehmen. Herr, schenke du Weisheit. Schenke Bewusstsein darüber, dass die Weisheit aber nur dann kommt, wenn Ehrfurcht vor Gott, dem Vater, da ist. Und wenn diese Verantwortungsträger jetzt suchen und nichts finden, lass Personen aufstehen, so wie den Josef, die in deiner Vollmacht Antworten geben können. Und lass diese Antworten dann so auf fruchtbaren Boden fallen, wie es da bei dem Pharao passiert ist, der dann mehr oder weniger die Entscheidungskraft in dieser Situation aus der Hand gegeben hat, jenem, der von Gott dafür eingesetzt wurde. Ja, du bist groß und mächtig und es liegt an deiner Barmherzigkeit und an deiner Gnade. Aber wir wollen uns darauf stellen, dass kein Wort des Gebetes umsonst ist. Dass alles gehört wird und alles gesammelt wird und dass es zur rechten Zeit geschehen wird. Und so bitte ich dich um deinen Segen, Herr, für uns alle, aber auch für alle, an die wir gedacht haben jetzt, für unsere Kinder und auch für alle, die Verantwortung tragen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.